Ich hoffe, dass du die Städte Gottes Hauses liebst. Ist ein bisschen laut, ein bisschen wenig. Vielleicht bin ich selber schuld. Danke, Stefan. Stefan ist mein Gewissen, wenn es um ein Mikrofon geht, dass ich richtig eingestellt bin. Ist das okay? Okay, sehr gut. Ich hoffe, dass du die Gottes Haus liebst. Es ist so schön zu sehen, wie der Herr seine Gemeinde uns schenkt, wie wir uns dadurch gesegnet sind. Es war ungefähr 1990. Und meine Mutter mit 4 Söhnen, so ich war ungefähr 10 Jahre alt, mein Bruder war 12, danke. Der jüngere Bruder war ungefähr 7, 8 und der jüngste war ungefähr Philipp sein Alter, 3 Jahre alt. Meine Mutter ist ganz schwindlig geworden. Sie konnte nicht richtig laufen. Sie konnte überhaupt nicht fahren. Wenn sie im Auto gefahren wurde, wurde sie ganz übel. Und es war einfach absolut nichts zu tun. Wir haben auch so 25 Minuten von unserer Gemeinde gewohnt und so ungefähr 10 bis 12 Minuten von dem nächsten Lebensmittelgeschäft. Wir waren ganz im Wald dort aufgewachsen und da war meine Mutter so schwer krank. Sie haben monatelang gesucht, herauszufinden, was das war und letztendlich haben sie festgestellt, sie hatte eine Autoimmunkrankheit. Aus irgendwelchem Grund hat ihr Immunsystem ihre inneren Ohr, die kleinen Teile, die das Gleichgewicht behalten, angegriffen. Sie konnte das nicht feststellen. Warum? Sie mussten einfach Steroiden nehmen, um das zu beseitigen, was selber auch nicht schön war. Aber sie ist letztendlich wieder gesund geworden. Autoimmunkrankheiten sind absolut übel. Weil du merkst, wenn du hörst, dass die Ärzte festgestellt haben, dein eigenen Leib greift ein anderes Teil an oder zumindest nicht richtig mit den anderen Körperteilen funktioniert. Auch in einem kleinen Körperteil wie in dem inneren Ohr leidet den ganzen Leib. Heute Morgen möchten wir sehen, wie die Gemeinde, wie ein Leib funktioniert. Und wir möchten 1. Korinther 12 wieder aufschlagen. Ersten Brief von Paulus an die Korinther und die 12. Kapitel. Ich muss sagen, wir denken, wir planen, aber der Herr lenkt. Und so war es auch bei der Predigt vorbereitet. Ich sage ganz ehrlich, ich hatte eine ganz andere Richtung im Sinn. Und ich wollte eigentlich heute wirklich betonen, wie wichtig es ist, dass, also als eine von den unentbehrlichen Eigenschaften der Gemeinde, dass es Organisationen gibt in der Gemeinde. So ist diese Stelle auch dient dazu, uns zu zeigen, wie wichtig in der Ortsgemeinde auch Organisation ist. Als einen von den Eigenschaften. Nicht die einzige, aber einen. Aber als ich diese Kapitel gelesen habe, studiert habe, hat der Herr mir gar keinen Frieden damit gegeben. Und ich bin einfach stehen geblieben in diesem Kapitel. So werden wir heute diesem Kapitel wirklich in dem Kapitel so viel wie wir können, in die 31 Verse vertiefen und dann wirklich lernen, was sagte Paulus uns in diesem Kapitel, uns als Gemeinde. Und muss ich sagen, es ist mir so segensreich gewesen, das zu studieren und zu lernen. Und ich bin, gestern Abend konnte ich fast nicht schlafen. Aus Vorfreude, dass heute mit euch in Gemeinschaft allgemein, aber auch diese Stelle. Er hat mich wirklich selber angesprochen und ich bete, dass er auch durch diese Stelle auch uns alle anspricht. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Lieber Herr Jesus, du bist das Haupt unserer Gemeinde. Und ich bete, dass dieses Kapitel, das du uns gegeben hast, um uns aufzubauen, uns zu sagen, wie wir miteinander umgehen, wie wir ja, eine gesunde Ortsgemeinde Leib behalten können. Bete, dass du uns hilfst, dass dein Wort spricht, nicht meinen. Amen. Wenn du ein ganzes Kapitel vor dir hast, 31 Verse, hilft es mir zumindest, einen Überblick ein bisschen zu bekommen. So, ich möchte so ein bisschen überfliegen erst diesem Kapitel und dann werden wir in einzelne Punkte ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um genau zu sehen, was Paulus hier uns sagt. Nun, wenn du in der Bibel schaust, siehst du, Paulus spricht zu einer Gemeinde in Korinth. Diese Gemeinde war von Paulus bei seiner zweiten Missionsreise gegründet. Er war 18 Monate hier in der Gemeinde gewesen, hat hier Aquila und Priscilla kennengelernt. Später ist Apollos gekommen und hat dort die Gemeinde gebaut. Und dann kommt Paulus zu dieser Gemeinde. Nun, in die ersten Verse lernen wir ein bisschen, worum es geht. Er fängt ein ganz neues Thema an. Er sagt, was aber die geistlichen Gaben betrifft. Das Wort Gaben ist vielleicht in deiner Bibel in Klammern, auch in meinen, weil das Wort nicht in der Griechisch steht, aber das ist höchstwahrscheinlich, was hier gemeint ist. Er spricht von geistlichen Gaben, was später wird erwähnt. Er spricht hier von geistlichen Gaben. Aber das ist ein neues Thema, weil er schon mehrere Themen angesprochen hat. Er hat dieser Gemeinde gesagt, zum Beispiel, dass sie viele Gaben, dass sie eigentlich vielfältig Gaben haben, dass sie nicht an Gaben gemangelt hatten. Aber er sagt auch in Kapitel 1, dass sie eine parteiische Gemeinde waren, dass sie nicht einheitlich waren. Einer hat gesagt, ich gehöre Paulus, weil Paulus dort lang gewesen ist. Vielleicht hat er Jüngerschaftskurse mit denen gemacht und ich gehöre Paulus in seine Lehre. Aber Paulus war ein besserer Redner. Mensch, hat sagt Anne, ich hätte lieber Apollos. Ich gehöre Apollos. Und andere waren ganz geistig und sagten, nö, ich gehöre Jesus. Ich gehöre überhaupt nicht Paulus und Apollos. Und so gab es Parteien in der Gemeinde. Deswegen musste Paulus sagen, ihr seid eine fleischliche Gemeinde. Auch wenn ihr diese Gabe habt. Sie haben Sünde ertragen in der Gemeinde. Ganz schlimme Unzucht, das auch die Heiden verachtet hatten. Und sie haben auch Rechtsstreit unter Geschwister ertragen oder gehabt unter sich, vor Gericht gegangen. Einen Geschwister in der Gemeinde gegen einen anderen. Muss Paulus wirklich die ermahnen und zurechtweisen. Auch Götzenopferfleisch war ein Problem. Bei einigen haben andere Gewissen beschädigt oder falsch mit denen umgegangen, weil sie Götzenopferfleisch mit denen gegessen haben. Und sie haben schlechte Gewissen oder schwache Gewissen gehabt. Diese Gemeinde hat viele Probleme. Nicht alle Gemeinden, zu denen Paulus sprach oder einen Brief geschrieben hat, hat solche Probleme. Aber Korinth hat schon viele. Aber die Betonung dann in diesem Kapitel ist diesem neuen Thema, die geistlichen Gaben. Gaben, die der Geist Gottes seine Gemeinde gibt. Aber nicht nur die Gaben, sondern schau in Vers 4, bis 6. Es gibt ein Wort, der mehrmals vorkommt. Und wenn du in deiner Bibel lesen oder Studien ein Wort mehrmals siehst, solltest du darauf beachten. Vielleicht ist das ein wichtiges Thema. In Vers 4 sagt er, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben. Vers 5, es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Könnte man sagen, ein anderes Wort für Gaben. Und Vers 6, es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen vom Heiligen Geist. Es gibt Verschiedenheiten in den Gaben. Das heißt, in diesem Kapitel werden wir sehen, ein großes Thema, der wichtige Thema, ist die Mannigfaltigkeit von geistlichen Gaben in der Gemeinde. Aber das findest du auch ein dritten sehr wichtiges Thema. Und zwar ist es Geistesgaben, die sind Verschiedenheiten im Gaben, aber auch einen sehr wichtigen. Und zwar in diesem gleichen Verse. Und ich habe in meiner Bibel, es ist ein bisschen bunt, muss ich sagen, und es hilft mir, dann genau die Betonung zu verstehen, wenn ich das durchlese. Vers 4 habe ich Verschiedenheiten, die dreimal unterstrichen. Und dann in Vers 4 habe ich auch bemerkt, ein anderes Wort kommt vor. Es ist derselbe Geist. Verschiedenheit von Gaben, aber derselbe Geist. Vers 5, derselbe Geist. Vers 6, derselbe Geist. Vers 8, Ende des Verses, demselben Geist, Vers 9, denselben Geist und weiter in Vers 11 und ganz zum Schluss auch. Also in dieser Stelle, wir sind ganz klar, es ist uns ganz klar, das Thema ist Verschiedenheit von Geistesgaben und Einheit im Geist. So ist hier ist das Thema in diesem Kapitel Einheit in der Gemeinde durch Verschiedenheit. Einheit durch Verschiedenheit. Das würdest du nicht so denken, wenn du in dem Militär wärst. Alle gleich, alle im Uniform, alle marschieren genau gleich zusammen, alle schauen fast genau gleich an, müssen alle rasieren, perfekt, genau, ein kurzer, wenn überhaupt, Haare. Und so stehen sie alle gleich. Aber in der Gemeinde ist anders. Es gibt Verschiedenheit. Einheit durch Verschiedenheit. Gott, der Heilige Geist, hat unterschiedlich in der Gemeinde Geschwister unterschiedliche Gaben gegeben, damit sein Leib gesund sein wird. Das ist das Thema in diesem Kapitel. Nun, in diesem Kapitel ist vielleicht etwas anders vorkommen. Und zwar durch Heiligen Geist und auch ein von den Gaben. Und zwar Sprachenreden. Und das kommt in Verse, in Vers 10 oder 11. Vers 10, Ende Vers 10 und auch in Vers 28 und Vers 30. Nun, wenn ich muss ehrlich sagen, oftmals, wenn ich diese Kapitel lese, was mir als großes Thema vorkommt, ist Sprachenreden. So kommt es vor. Aber wenn du studierst, ist im Gegenteil. Aus dem Grund möchte ich nur kurz das Thema Sprachenreden ansprechen. Das ist nicht das ganze Thema hier. So, ich werde nicht das ganze Thema heute machen. Aber ich möchte das kurz ansprechen. Was ist Sprachenreden? Das ist in vielen Gemeinden, auch unter Geschwister, auch an Verwandten von meiner Frau, ist es in der Gemeinde geübt. Also sie nennen das Zungenreden. Ich werde das kurz ansprechen, vielleicht ein anderes Mal, eine ganze Predigt. Aber du liest in Apostelgeschichte, dass die Bibel uns genau sagt und definiert und sagt, erklärt, beschreibt, was in Zungenreden, Sprachenreden in der frühen Gemeinde war. Und zwar, sie waren bekannte Sprachen. Er gibt sogar eine ganze Liste, bemüht sich Lukas, aufzulisten, welche Sprache unter den Jüngern gesprochen wurden, ohne diese Sprachen gelernt zu haben. Sie waren Sprachen. Und das ist für uns, muss den Dreh- und Angelpunkt für Sprachenreden sein. Es war bekannte Sprachen, die sie sprechen durften, konnten, ohne diese Sprache gelernt zu haben. Nun, in 1. Korinther kommt das Thema mehrmals vor. Warum? Ich denke, mehr als 20 Mal ist das Wort benutzt. Warum? Weil in dieser Gemeinde wurde Sprachenreden falsch geübt, falsch gemacht. Diese Gemeinde hat das nicht richtig betrachtet und Paulus musste denen ermahnen. Und das ist genau, was du dann merkst, eher in Kapitel 14, aber es wird hier erwähnt in den Listen. Interessanterweise auch in der Zeit und Sprachenreden war früh in der Gemeinde von Jesus auch prophezeit als eine Bestätigung von seinem Werke in dieser neu gegründete Gemeinde, diese Urgemeinde, die gegründet wurde, zu sagen, ich bin im Himmel, aber mein Geist geht mit durch meine Apostel. Und interessanterweise, die Sprachenreden in der Kirchengeschichte ist mit den Aposteln ausgestorben. Sprachenreden, wie Apostelgeschichte das erklärt, ist am 1. Jahrhundert ausgestorben. Weil wir hatten nachher eine klare Offenbarung. Wir hatten, haben jetzt, was wir brauchen. Und Sprachenreden und Wundern haben danach aufgehört. Nun, das beseitigt im Moment. Wenn du mehr Fragen dazu hast, kann ich gern mit dir darüber reden. Aber heute möchten wir Apostelgeschichte 12 wirklich betrachten. Nun, in diesem Stelle lernen wir, dass der Heilige Geist wirkt immer für das gleiche Zweck. In die erste Verse sagte er, er spricht von den Heiden, er sagte, Götzenbilder habt ihr vorher angebetet, zu denen angebetet. Und er sagte, der Heilige Geist, aber ist anders im Vers 3. Der Heilige Geist redet nicht mit solchen Worten, Fluch über Jesus. Und niemand kann sagen, Herr Jesus oder Herr als Jesus bekennen, ohne den Heiligen Geist. Das heißt hier, der Heilige Geist hat einen Zweck, Jesus groß zu machen. Und wenn Sie den, jemand sagt, ich habe den Heiligen Geist und ich spreche in Sprachen oder tue was, müssen Sie beurteilen, was war der Inhalt Ihrer Botschaft? War das ein Botschaft, der Jesus groß machte oder nicht? Der Heilige Geist wirkt und er wirkt einheitlich und er hat einen Zweck, Jesus groß zu machen. Nicht die Menschen groß zu machen und nicht natürlich Jesus zu fluchen. Nun, Verse 4 bis 11, dieser große Block, also die Bibel, in solche Stellen kommen sie in Blöcke. Und in Verse 4 bis 11 hast du ein Thema und zwar, er möchte uns sagen, dass der Heilige Geist Geistesgaben unterschiedlich teilt. Der Heilige Geist gibt unterschiedlichen Gaben. Sie sind Verschiedenheit. Es gibt Verschiedenheit von Gnadengaben. Der Heilige Geist ist in der Gemeinde am Wirken. Es ist seine Gemeinde. Er wohnt, der Korinther spricht von der Gemeinde als den Tempel Gottes. Und er wohnt sowohl in der Geschwister selbst, als auch unter den Geschwistern. Und er wirkt, er ist aktiv. Und er fähigt, Geschwister zu dienen. Aber er ist nicht, wie wir sagen würden, immer, wenn ich so sagen darf, immer fair. Insofern, dass er die gleichen Gaben allen gibt. Manchmal am Tisch sitzen wir und wir haben so, ab und zu werden wir so diesem übliche Getränk Coca-Cola trinken. Ne? Und wir tanzen am Tisch und jeder kriegt so vielleicht so viel und muss dann schauen, die Kinder schauen, dass alle die gleiche bekommen. Okay? Ja, die gleiche. Okay? Also bis zu einem Millimeter, oder? Na, also sehr wichtig. Okay? Und das ist mir recht, weil dann kriege ich mehr. Aber kriege so viel, wie ich möchte. Aber so ist es manchmal, und war es anscheinend auch in dieser Gemeinde. Der Heilige Geist war am Wirken, aber sie fanden, dass es alle gleich war. Dass alle die gleichen Gaben hatte. Und sie wollten, viele von der Gemeinde, kann ich sagen allen, aber es ist ziemlich klar, die Gemeinde eine Zuneigung, diesem Gabe Sprachenreden zu haben. Nach gestrebt, das zu haben. Und Paulus sagt, Moment mal, es ist unterschiedlich. Der Heilige Geist gibt nicht jedem die gleichen Gaben. Er teilt, wie er will. Die Geschwister müssen annehmen. Wir müssen annehmen, dass wir verschiedene Gaben und dann auch Dienste haben. Und das ist gut so. Es macht die Gemeinde gesund. Ich denke an Johannes und Petrus, die mit Jesus waren. Und Johannes hatte diese Verheißung von Jesus bekommen, er wird länger bleiben, also wird länger leben. Und Petrus war ein bisschen neidisch. Und er sagte, Paulus, oder Jesus hat ihm gesagt, Petrus, es wird für dich schwer am Ende deines Lebens sein. Okay? Du wirst getragen, wie du nicht getragen werden möchtest. Also es heißt ein Gefängnis und wirst wahrscheinlich den Todesurteil bekommen. Das war nicht eine schöne Nachricht. Ich dachte, Petrus, was ist mit Johannes? Mein Angelkumpel von vorher, ne? Also, was ist mit ihm? Und Jesus, was geht's dir an? es geht dir nicht an. Folge mir nach. Jünger Jesu haben verschiedene Gaben und verschiedene Dienste. Und jeder ist nicht gleich. Nun, das hat vielleicht ein bisschen irritiert. Verschiedenheit bringt Einheit, das klingt ein bisschen K.O. Wie kann das sein? In der Schule müssen alle die gleiche Lehrstoff lernen und alles das gleiche tun. Und das so, und aber so ist es nicht in der Jesu, in seiner Gemeinde. So gibt Paulus uns ein Beispiel. Und zwar von dem Leib. Vers 12, ab Vers 12 bis Vers 27 spricht er von dem Leib. Ganz schön buntes Beispiel. Denn wie der Leib, sagte er, Vers 12, einer ist. Also ich denke, selbstverständlich sollte der Leib einheitlich sein. Wenn nicht, gibt es diese Probleme. Wie der Leib Einheit ist, eine ist, aber und viele Glieder hat. Alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind. Er sagt es zweimal umgekehrt. So der Leib ist eine Einheit, aber die Glieder sind unterschiedlich. Ich denke, das ist so ein tolles Beispiel. Wir hören das und wir kapieren das sofort. Wir müssen nicht überlegen. Wir geben keinen Streit oder scheiden das nicht. Wir verstehen es. Nun, er möchte erst dann beweisen, wie wir als Gemeinde eine Einheit sind. Warum? Wieso sind wir einheitlich? Warum sind wir, also was ist der Grund unserer Einheit im Leib? Vers 13 sagt er uns, und das ist sehr wichtig, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Seien Juden oder Griechen, seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Die Einheit in diesem Leib der Gemeinde kommt von dem Heiligen Geist selbst. Es ist nicht, dass einer der Einheit wirkt und dann Heiligen Geist bringt der Verschiedenheit, sondern der gleiche selben Geist bringt erst der Einheit, weil wir im Heiligen Geist getauft sind. Und das ist eine sehr wichtige Stelle, weil es uns was erklärt. Was ist denn Heiligen Geistes Taufe? Was ist der Geistes Taufe? Er sagt hier und erklärt uns, wir sind alle zu einem Leib getauft worden. Alle. Ob man fleischlich war als Christ oder ganz reif in Christus war, ob man jahrelang Jesus mit Jesus gewandelt hat oder ganz kurz nur Neubekehrte ist, haben alle den Heiligen Geist und sind in ihm getauft worden. Was für eine schöne Wahrheit. Und ich denke hier, er meinte, man kann es so oder so sehen, entweder der Heilige Geist tauft uns, okay, wenn wir zum Glauben kommen, oder dass wir in, wie ich das sehe, in dem Geist Gottes getauft sind. So wie das Wasser, wenn man ja in Untertauchen erlebt, sind wir im Heiligen Geist untertaucht worden. Im Geist getauft. Geschwister, was für eine wunderbare Wahrheit. Wir sind zusammen in dem Heiligen Geist, in ihm und er in uns. Wir sind im Heiligen Geist getauft worden. Einheit kommt durch den Heiligen Geist, aber auch die Verschiedenheit. In der folgenden Verse spricht er von den Gliedern und wie sie funktionieren. Und das ist eigentlich ziemlich witzig, denke ich. Ich denke, wir kennen die Stelle so gut, dass wir fast das überlesen oder schnell lesen. Aber es ist ziemlich witzig, wie er das sagt. Er spricht von dem Leib und er sagt, es gibt diese Einheit im Leib, aber gleichzeitig gibt es diese Verschiedenheit. Und was er uns sagt, Vers 14 bis 16, ist, dass gegenüber einem anderen wir einander richtig umgehen müssen. Vers 14 sagt er, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen zu dem Leib? Nicht zum Leib? Also das heißt, der Fuß war auf den Hand neidisch. Der Fuß wollte was anfassen. Aber der Fuß, der meiste von uns hat andere Zwecke. Okay? Viele haben keine Hände, dann müssen die mir die Füße was machen. Okay, aber das ist nicht ideal. Okay, und stell dir vor, wenn du immer die Füße alles machen musst, okay, dann ja, also musst du immer wieder deine Hände waschen, weil, oder deine Füße waschen, Entschuldigung, weil dann ist du immer die gleiche auf dem Boden, ja. Also das ist schon unpraktisch. Die Füße sind absolut notwendig, aber sie sollten eigentlich Füße bleiben. Und sie sollten nicht auf dem Hände neidisch sein. Jede hat seine Gaben. Seid nicht auf anderen Gliedern im Leib neidisch. Das ist, was Paulus uns sagt. Aber in Vers 17 bis 18 sagt er uns, im Gegenteil, schätze deinen eigenen, von Gott gegebenen Gaben. Er sagt, wenn der ganze Leib Auge wäre, also wenn du deinen Wunsch hättest und du ein Auge wäre, und du ein Ohr bist, aber du solltest ein Ohr sein, aber du bist stattdessen ein Auge und der ganze Leib ein Auge wäre, das wäre komisch. Also wenn wir alle Augen wären, hat mein Pastor in Amerika gesagt, würden wir so Augenkugeln so rumrollen, okay, so, das wäre ziemlich komisch. Okay? Nein, wir bräuchten Augen, aber nicht alle Augen. Sollen wir alle Nasen sein? Nein. Und wenn die Nase nicht da war, in der Nase was sehen konnte, dann könntest du nicht was den Geruch haben, um zu riechen, was Schönes draußen hier gekocht ist. Oh, nee, denke nicht daran, das kommt später. Schätze deinen eigenen, von Gott gegebenen Gaben. Jedes Glied ist absolut notwendig für die Gesundheit des Leibes. Jeder sollte seine Aufgaben aus Körperteil in der Ortsgemeinde schätzen, weil sie von Gott angeordnet wurden. Gott hat die dir gegeben. Wenn du ein Ohr bist, hör gut zu für die ganze Gemeinde. Wenn du die Augen bist und immer vorsichtig bist und du und die Probleme oder die möglichen Gefährden siehst, sei ein gutes Auge. Sonst wird die Gemeinde vielleicht stolpern. Wenn du Füße sein solltest, um für die Gemeinde Dinge zu erledigen, dann pflege deine Füße gut, dass sie gut zu laufen sind. Schätze deinen eigenen, von Gott gegebenen Gaben. Aber Verse 18 bis 27 kommt er zu den Beziehungen zwischen die Glieder. Wir sehen hier, er spricht, dass wir im Leib Christi, weil wir von Leib Christi zusammengefügt sind, müssen wir uns aufeinander Acht haben. Das ist ganz interessant an dieser Stelle. Du hast diese Gemeinde, du hast diese verschiedenen Glieder. Er spricht von schwächeren Glieder, so die Glieder, die nicht zu sehen sind, die zugedeckt sind, aber die auch zum Leib gehören. Er sagte, solltet ihr aufpassen, ihr die Augen seid, okay, dass ihr nicht diesem anderen schwächeren Teilen, aber genauso wichtig, aber die nicht zu sehen sind, okay, im Leib sind einige Körperteile zuzudecken, sind sie auch aber ehrbar und zu ehren von dem anderen Glieder. So sollten wir miteinander umgehen. Und alle, jedes Glied mit seinem, mit ihrem Gaben schätzen und lieben und dankbar sein und nicht denken, oh, meine Gabe, meine ist wichtiger, aber schwächere Glieder, So war es hier in der Gemeinde gewesen. Das ist ein ungesunder Leib. Und dann leidet nicht nur diesen schwächeren Teilen, sondern den ganzen Leib. Diese fleischliche Einstellung, die diese Gemeinde hatte, die anderen Gaben zu verachten, zu verniedlichen, sagt Paulus, ist durchaus falsch. Und Vers 24 lesen wir, was passiert, wenn wir das tun. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei den Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Gott gibt den Mangelhafteren, die nicht gesehen sind, manchmal auch größere Ehre, damit keine Spaltung im Leib sei. Gibt es nicht leider in so vielen Gemeinden Spaltungen? Ist es auch nicht, weil die Glieder nicht richtig miteinander umgehen und nicht die anderen mit ihren Gaben und ihren Funktionen verehren und achten? Kommt Spaltung, sagt Paulus. Was für eine Lektion für jeden von uns, dass wir jedes Mitglied der Ortsgemeinde schätzen mit ihren Gaben. Und wie gefährlich ist es, wenn wir das nicht tun? Aber ein Witz gehört über einen Piraten. Er trug ein Holzbein, einen Haken auf einen Arm und eine Klappe auf ein Auge. Jemand fragte ihn, wie er alle diese Dinge, alle diese Verletzungen bekommen hatte. Er sagte, naja, ein Wal hat meinen Bein abgebissen. Leider hat ein Krokodil meine Hand zerkaut und dann hat ein Vogeldreck mir in den Augen getroffen. Dann hat meine Witte da, okay, Holzbein von einem Walfisch abgebissen, das ist klar, es tut mir leid. Dass ein Krokodil deine Hand zerkaut hatte, ja, ist schlimm, hast du einen Haken jetzt, selbstverständlich. Aber den Vogeldreck im Auge, wieso so, denn musst du eine Klappe tragen? Naja, antwortete der Pirat, als der Vogelkott mir im Augen schlug, war es der erste Tag mit meinem neuen Haken. Also, Geschwister, den Körperteilen kann selbst dein Leib verletzen. Aber wenn sie alle geachtet sind, jedes Teil, wird's gesund, wird's richtig funktionieren. Ich möchte zum Schluss ein paar Anwendungen und Beobachtungen geben für uns als Gemeinde. Interessanterweise, an dieser Stelle sehen wir, es gibt eine klar definierte Zugehörigkeit in dieser Ortsgemeinde. Eine definierte Zugehörigkeit. Stell euch vor, ein junger Mann in Korinth kommt zum Glauben. Wir bitten den Glauben Jesus Christus. Aber nie diese Gemeinde in Korinth ist nie zu der Gemeinde zugestoßen. Hat Paulus ihm als ein Teil dieses Leibes angesprochen? Nein. Also allgemein als Christen schon, aber als Glied dieses Leibes, was spricht von einem Leib, diese Ortsgemeinde? Nein. Er gehörte nicht, diese Gemeinde nicht. Nun, sag mal, kommt ein paar Mal in die Gemeinde in Korinth. Dann ist er ein Glied? Nein. Er ist ein ganz unabhängiges Körperteil der Ortsgemeinde. Hier an dieser Stelle finden wir eine sehr wichtige Offenbarung über die Gemeindezugehörigkeit. Es muss irgendwo für diesen Bruder im Korinth eine klare, definierte Linie sein, wo er sagen kann, ich möchte diesem anschließen, ein Teil dieses Leibes sein. Und das nennen wir Mitgliedschaft. Um ein Leib oder ein Glied von einem Leib sein zu können, muss man das auch anschließen. Wie auch immer man das nennt. Sogar in diesem Brief wird das Thema Gemeindezucht angesprochen. Und ein Bruder, der Mitglied dieser Gemeinde war, wurde ausgestoßen wegen schlimmer Sünde, Unzucht, und er war nicht bereit, Buße zu tun. Gemeindezucht kann man nicht tun, ohne Mitgliedschaft zu haben. Du kannst jemanden nicht ausschmeißen oder auswerfen von einer Gemeinde, wo er nicht zugehört hatte. Es muss irgendwas geben. Mitgliedschaft ist ein sehr wichtiges Teil der Gemeinde und fördert die Gesundheit der Gemeinde. Deswegen haben wir auch eine Mitgliedschaft. Mitgliedschaft gehört nach unserer Überzeugung in der Schrift als wiedergeborene Christen, die Jesus kennen und die auch sagen können, ich stimme zu diesem Glaubensbekenntnis in dieser Ortsgemeinde. Wir haben ein Glaubensbekenntnis. Kann zustimmen. Und ich möchte diesem Leib angehören. Man kann nicht wirklich in zwei verschiedenen Ortsgemeinden, kann man nicht fungieren. Man kann einem Leib oder einem anderen. Und dass man bereit ist, in nur unserer Gemeinde Mitglied zu sein. Das ist Mitgliedschaft. Das ist schon ganz wichtige, so als angenommene Thema hier in dem Kapitel. Nun, wir merken auch, der Heilige Geist teilt jedem Christen in der Gemeinde Gaben. Jeder Christ hat Gaben. Was ist deine Gabe? Was sind deine Gaben? Es gibt verschiedene Listen von Geistesgaben. Und du findest in Römer 12, 1. Korinther 12 natürlich hier am Anfang und am Ende. Und diese Listen sind nicht ausgiebig und alle die Geistesgaben hier beschrieben, sondern sind nur Vertretungen oder Beispiele. Welche Geistesgaben hast du? Du sagst, ich weiß nicht. Wie kann ich meine Geistesgaben verurteilen? Ich hatte ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich habe nicht Bibelstellen dafür, aber schon hier in der Praxis. Eine wichtige Frage, wenn du den Herrn Jesus kennst und dein Herz Jesus angenommen hast und du deine Sünde bekennt hast, ist die Frage, was kannst du tun? Was kannst du tun? Wenn du sagst, na, ich komme nicht gut mit einem Hammer zurecht, vielleicht ist deine Gabe nicht die praktische. Vielleicht hast du eine andere Gabe. Beziehungen aufbauen mit anderen Geschwistern. Manche machen das besser als andere. Merkst du auch in Leute. Manche sind eher die praktische Liebe. Sie machen Dinge hinter den Kulissen, um anderen zu helfen. Andere mit Musik. Anderen mit Dienste im Gottesdienst. Andere mit Putzen oder Organisieren. Jeder hat Gaben. Was ist deine Gabe? Was kannst du tun? Was gelingt dir, wenn du es versuchst? In welchen Aufgaben erfährst du Erfüllung? Vielleicht kannst du was tun, aber du hast gar keine Erfüllung. Also wirklich keine Freude. Es macht dich sauer, wenn du das machen musst. Vielleicht ist das nicht für dich. Vielleicht ist deine Einstellung dazu. Kann sein, manchmal habe ich auch Aufgaben, die ich tun muss, die ich ungern tue. Okay? Aber ich weiß, es ist meine Aufgabe. Ich muss das tun. Ja? Aber kannst du überlegen. Drittens, ein bisschen subjektiver. Welche Dienste wirst du angefragt? Für welche Dienste wirst du angefragt werden? Oder gefragt? Angesprochen. Die Tatsache ist, der Heilige Geist teilt die Geschwister direkt die Gaben, die die haben sollten. Es ist nicht übermittelt von einem anderen in der Gemeinde. Aber er benutzt Menschen, das zu bestätigen. Sowohl in Leitung in der Gemeinde, wo das gesagt wird oder bemerkt wird, hey, das könnte er, kann er gut machen. Und dann wird es gefragt, könntest du diesen Dienst übernehmen? Und wird es auch unter den anderen Geschwistern, die haben auch den Heiligen Geist, nicht nur die Leitung. Und es wird bemerkt, hey, er macht das gut. Wird es angefragt. Einmal habe ich einen jungen Mann kennengelernt, ein paar jünger als ich. Und er wollte sehr gern im Gottesdienst. Es war eine große Gemeinde, so 700, 800 Leute. Ganz musikalische Gemeinde. Also, ich denke, wir haben so 20, 30 Leute, die Klavier spielen konnten. Also das war ziemlich krass. Okay? Und viele Musik. Und er wollte unbedingt Solo singen im Gottesdienst. Aber das Problem war, er konnte nicht. Ich habe ihm Gesangunterricht gegeben, angeboten. Und der liebe Kerl, es hat nicht funktioniert. Okay? Er macht was ganz anderes jetzt, okay? Er ist ganz glücklich. Aber das war nicht seine Gabe. Es wurde nicht angefragt. Das ist schon ein Zeichen. Auch wie der Heilige Geist wirkt. Unter anderem. Bestrebst du nach bestimmten Aufgaben in der Gemeinde nach? Warum möchtest du einen Dienst machen? Diese Geschwister in der Gemeinde wollten einige Dienste tun, aber ihre Motivationen, ihre Motiven waren nicht immer richtig. Warum möchtest du dienen? Machst du das, damit andere dich sehen können? Vor dem anderen? Oh, er ist ein Geistlicher. Paulus verurteilt diesem Stelle, diesem Auffassung. Wir sollten unsere Aufgaben tun, wir sollten unsere Gaben in der Gemeinde benutzen, um die Gesundheit des Leibes zu fördern. Um anderen zu helfen. Und das ist es, was du in Kapitel 14 ist das große Thema. Eifert nach den größeren Gaben, und zwar die aufbauen der anderen Geschwister. Nicht um dich groß zu machen. Diesem Kapitel ist so wunderbar. 2000 Jahre, nachdem es geschrieben wurde fast, es ist genau für die Ortsgemeinde geschnitten, um uns zu helfen, nicht nur zu helfen, sondern uns zu sagen, wie wir als Gemeinde aussehen sollten, wie wir miteinander umgehen sollten, was unsere Gebete sein sollten, ist, dass diesem Kapitel wie ein Gießform auf uns kommt und uns formiert, uns ändert, in die Gestalt Jesus Christus, wie er seine Ortsgemeinde haben will. Und wenn du hier bist und du sagst, Mensch, ich kann gar nicht mit ihnen anfangen. Wir werden einen kurzen Abendmahl feiern. Und dieses ganze Thema geht darum, unser Haupt des Leibes, Jesus Christus, groß zu machen. Kennst du den Herrn Jesus Christus? Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm? Jesus Christus ist vor 2000 Jahren als Gott auf die Erde gekommen, als ein Mensch, in Menschenform, was wir 2 Monate feiern. Und er ist gekommen, nicht um hier schön zu leben, sondern um zu sterben. Damit er für die Rebellen auf dieser Erde, wir, uns sterben konnte. Um für deine Sünde und deine Schuld, die Strafe deiner Sünde, die du, wie ich, nehmen solltest, auf mich nehmen solltest und für die Ewigkeit in der Hölle sein solltest, um dafür zu sterben und deine Strafe auf seinem Leib zu nehmen, damit du frei sein könntest, um dich zu erkaufen, um dich, um mich aus einem Teil seines Leibes zu machen. Und deswegen feiern wir dieses Abendmahl, um uns daran zu erinnern, diesem Tod in unserer Stelle. Wir wollen beten. Dazu würden wir aufstehen, bitte, für das Gebet. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, und danken dir, dass wir ein Teil deines Leibes sein dürfen. O Herr, wir sind Sünder. Wir waren Teil von deinem Leid. Wir sind auch schuldig, dass du gekreuzigt wurdest als Sünder. Und du hast uns trotzdem geliebt und erlöst durch dein Blut. Wir danken dir dafür. Amen.